Einmal kurz Test. Kannst du auch kurz was sagen?
Achso, Test.
Es funktioniert.
Lass das mal in der Folge drin.
Hallo Leute, willkommen zu der dritten Maniacs Podcast-Folge. Bei mir ist es gerade 15.06 Uhr, der Donnerstag. Samstag kommt dann die Podcast-Folge online. Und heute haben wir einen wundervollen Gast bei uns. Ihr Name ist Ari. Wir haben uns tatsächlich über Social Media kennengelernt. Genauer gesagt durch TikTok. Und wir haben erfahren, dass wir relativ nah beieinander wohnen. Deswegen sind wir hier und ich freue mich, dass sie heute mit uns einen Podcast aufnimmt.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Möchtest du einmal genauer erklären, was du so auf Social Media machst?
Ja, genau. Also bei mir hat es auch mit TikTok angefangen. Ich heiße dort aris-welt, falls ihr euch das angucken mögt. Ich habe tatsächlich einfach aus Spaß damit angefangen, habe irgendwelche lustigen Trends mitgemacht, habe dann irgendwann angefangen zu sprechen in meinen Videos, weil Tanzen dann doch nicht so zu meinen besten Fähigkeiten gehört. Habe viel über Selbstliebe geredet, Aufklärungsvideos gemacht, Deutsch-Erklärungsvideos und alles Mögliche eigentlich, von A bis Z. Habe sehr viel Spaß dabei daran gefunden, habe dann auch ein bisschen mit Instagram angefangen, aber ja, mein Hauptding ist tatsächlich TikTok.
Unser heutiges Thema ist introvertiert und extrovertiert, denn Ari ist tatsächlich extrovertiert und ich bin introvertiert und wir dachten, es wäre eine coole Kombination, darüber einfach mal zu reden. Und am Ende reden wir auch noch über Monophobie, was auch ein sehr interessantes Thema ist. Und der Ablauf wird folgendermaßen sein. Zuerst werden wir einmal kurz erklären, was ist introvertiert, extrovertiert und ambivertiert. Dann werden wir Fragen beantworten, die wir von euch gestellt bekommen haben. Und danach werden wir auf die Monophobie eingehen, natürlich kurz erklären, was ist Monophobie, Auslöser. Wir gehen so ein bisschen auf eine Gesamtsituation ein von Ari, wie sich das auch bei ihr ausgedrückt hat, was sie so ein bisschen dazu getan hat, wie jetzt so die Situation ist. Und natürlich dann gehen wir auch noch auf Fragen von euch ein, die wir von euch bekommen haben. Zu der Definition, was ist Introvertiertheit? Bei Introvertierten ist es so, dass sie eher nach innen gerichtet sind. Das heißt, wenn sie alleine sind, können sie ihre Energie aufladen. Wenn sie sozusagen unter Menschen sind, dann zieht das ihnen Energie. Das heißt nicht, dass sie Menschen passen, sondern einfach, dass Menschenmassen ihnen sehr viel Energie zieht und sie im Alleinsein ihre Energie aufladen.
Bei extrovertierten Personen ist es eben genau das Gegenteil. Also extrovertierte Personen brauchen die Nähe zu anderen Menschen. Die brauchen vor allem Gespräche mit anderen Menschen, einfach die Nähe zu spüren, weil sie sich eben sehr schnell alleine fühlen. Und ihre Energie dadurch aufladen, dass sie mit anderen Menschen interagieren und eben Energie dadurch verlieren, Zeit alleine zu verbringen, was dann, wenn sie zu viel alleine sind, dazu führen kann, dass sie sich traurig fühlen oder in depressive Phasen verfallen und eben schnell dazu neigen, dann wieder in großen Menschenmassen ihre Energie aufzuladen.
Und bei Ambivertiertheit ist es so, dass es sozusagen eine Mischform ist. Also sie sind eine Mischform aus Introvertiertheit und Extrovertiertheit und das kann auch bedingt nach einer Situation sein. Also zum Beispiel, in einem Moment hat man extrem Lust, auf einer Party zu sein und ein paar Stunden später denkt man sich so, okay, ich würde jetzt eigentlich einfach gerne nach Hause gehen. Und deshalb ist ambivertiert einfach so eine Mischform und tatsächlich sind auch relativ viele Menschen ambivertiert, auch wenn es nicht so verbreitet ist wie die beiden anderen Extreme.
Genau, ich glaube, es ist auch an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, zu sagen, dass das alles ein Spektrum ist. Also man sollte sich das eher vorstellen wie eine Linie und man auf der einen Seite hat man extrem extrovertierte Personen, auf der anderen Seite extrem introvertierte und die Ambivertierten sind eigentlich alle in der Mitte und das heißt, dass eigentlich auch jeder ein Stück weit ambivertiert ist, also dass auch extrovertierte Personen nicht immer nur in Menschenmassen sein wollen und introvertierte Personen beim Weiten auch nicht immer nur alleine sein wollen, so nicht, aber es gibt eben Tendenzen, die man bei Menschen ausmachen kann. Es gibt auch Menschen, die sich total in der Mitte zuordnen würden. Deshalb muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, ja, ich bin sehr extrovertiert, dass man nicht einfach in Totalen denkt, sondern immer im Hinterkopf hat, dass es natürlich ein Spektrum ist.
Kommen wir jetzt zu den Fragen. Zuerst habe ich eine sehr spannende Frage an Ari. Und zwar habe ich auch schon öfters mit anderen oder habe ich öfters diese Frage bekommen, okay, wie kann man extrovertierten Menschen am besten erklären, wenn man selber introvertiert ist und man zum Beispiel nicht immer unterwegs sein möchte. Also, dass man sie einfach nicht verletzt, in dem, wie man halt so ist.
Ich kann natürlich jetzt nicht für alle extrovertierten Personen sprechen, aber ich kann jetzt mal von mir ausgehen. Was mir total geholfen hat, sind Maynas Videos. Mayna macht ja ganz viele tolle TikTok-Videos dazu, wie sich Introvertierte fühlen. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, darüber zu sprechen. Es gibt Introvertierte, es gibt extrovertierte Personen. Was bedeutet das für diese Personen? Wie fühlen die sich? um erstmal ein Verständnis zu schaffen. Und wenn mir dann jemand sagt, ich bin eher introvertiert, mach dir keine Sorgen, wenn ich mal nicht so schnell antworte, dass ich dann verstehe, was das bedeutet und mich nicht angegriffen fühle, weil ich eben dieses Verständnis dafür habe. Das heißt, um die Frage jetzt zu beantworten, was müsste jetzt eine introvertierte Person mir gegenüber äußern? Einfach sagen, hey, ich hab dich lieb, mach dir keine Gedanken, es geht nicht um dich, ich brauche die Zeit für mich, ich bin so, hab bitte Verständnis dafür und dann bringe ich das Verständnis natürlich auch auf. Aber natürlich, wenn man dieses Wissen nicht hat, kann ich auch verstehen, dass es sich vielleicht mal blöd anfühlt, wenn einem nicht so schnell geantwortet wird, wenn einem abgesagt wird für ein Treffen oder so. Und dann ist es eben einfach wichtig, darüber zu reden.
Ja, generell so für jede Beziehung ist so Kommunikation A und O und einfach so ein Grundverständnis so für die andere. Definitiv.
Genau, deswegen, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, sich ein bisschen damit mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen, auch damit man selber besser kommunizieren kann.
Ich wollte nochmal sagen, Dankeschön, es freut mich voll, dass die Videos geholfen haben. Und dann zu einer Frage von MKSBG. Was sind die Vor- und Nachteile aus der jeweils eigenen Sicht? Ich spreche auch eher so aus meiner Sicht, also natürlich nicht für jeden Introvertierten, aber so wie ich das empfinde, ist, dass generell habe ich das Gefühl, dass Introvertierte sehr analysierend sind. Also sie, wenn sie in einer Situation sind oder Menschenmassen, dann analysieren sie so ein bisschen so, okay, was ist los? Wie sind Beziehungen zwischen anderen Menschen? Und haben einfach so einen Überblick über so eine Gesamtsituation, würde ich sagen. Dann, also ich weiß jetzt nicht, ob es so ein direkter Vorteil ist von Introvertierten. Wahrscheinlich ist es auch bei Extrovertierten so. Aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich gut mit Introvertierten so tiefgründige Gespräche führen kann. Aber auch, weil viele Introvertierten nicht so gerne Smalltalk führen mögen. Und was ich auch finde, ist, dass Introvertierte sich selber gut beschäftigen können. Also sie müssen halt nicht durchgehend so unter Menschen sein, sondern sie können sich gut mit sich selber beschäftigen, haben immer so ein bisschen so einen Plan. Was ich auch, also an mir zum Beispiel auch sehr gerne mag, dass ich kann immer was tun. Also egal wo ich bin, ich kann mich eigentlich immer gut beschäftigen. Nachteil würde ich tatsächlich sagen, dass es manchmal schwierig ist, mit einem Introvertierten so in Verbindung zu kommen, weil man doch schon eher verschlossen ist, also in manchen Bereichen. Das ist zum einen ja nicht immer einfach. Und dann würde ich natürlich auch sagen, dass es schwer ist, wenn man in großen Gruppen ist. Also große Gruppen können halt einfach sehr anstrengend sein für Introvertierte. Es zieht halt einfach sehr viel Energie, es sind sehr viele Reize, die auf einen zuprasseln. Und generell würde ich sagen, dass die Gesellschaft oft so geprägt ist, dass Extrovertierte vielleicht nicht bevorzugt werden, aber es ist vielleicht einfacher, weil zum Beispiel in der Schule ist es ein bisschen schwierig für Introvertierte, so aktiv im Unterricht teilzunehmen.
Und so witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich eben genau den Gedanken andersrum hatte. Aber ja, können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Würde mich auch super interessieren. Ja, das würde ich eigentlich so sagen, dass das so die Nachteile sind vielleicht.
Mhm. Ja, Vorteile, Nachteile von Extrovertierten. Also ein großer Vorteil ist natürlich, ich habe überhaupt keine Probleme damit, Leute kennenzulernen. Egal, wo ich hingehe, man kann mich eigentlich nicht länger als 2 Minuten irgendwo stehen lassen und ich lerne 5 neue Leute kennen und habe irgendwie nach jedem Abend, wo ich irgendwie unterwegs bin, 20 neue Freunde gefühlt. Also natürlich nicht wirklich, aber so im Urlaub oder ja, wenn man ausgeht oder so, dann bin ich halt sehr gesprächig, gehe offen auf Menschen zu und ich finde, das ist auch eine schöne Eigenschaft. Also die hat mir einfach schon sehr viele Türen im Leben geöffnet und mir auch viel Freude schon bereitet, diese Eigenschaft am Extrovertiertsein. Natürlich hat das aber nicht immer nur Vorteile. Also ich glaube, gerade in der Schulzeit und so, in der Teenie-Zeit, wo man vielleicht auch mal unsicherer ist, kann das natürlich Probleme bereiten, wenn man viele unbekannte Freunde hat, im Sinne von, gibt es ein deutsches Wort dafür? Ja, so falsche Freunde, so Fake Friends. Also darauf wollte ich einfach nur hinaus, dass man, wenn man irgendwie früher dachte, oh ja, ich habe irgendwie 200 Freunde auf Facebook, dass dann natürlich davon vielleicht 2 echte Freunde waren und der Rest waren irgendwie flüchtige Bekannte, die vielleicht auch dir immer nicht nur Gutes wollten. Und dadurch, dass du dann halt so viele Menschen kennenlernst, auch vielleicht sogar manchmal selber in die Situation kommst, unbewusst Menschen auszunutzen, weil du halt auf die zugehst und Kontakt suchst und dann merkst, okay, vielleicht ist das doch gar nicht das Wahre mit uns beiden und dann musst du denen irgendwie erklären, warum du jetzt doch keinen Kontakt mehr möchtest. Also man kommt einfach manchmal dann dadurch in Situationen, die vielleicht auch nicht so schön sind. Aber alles in allem würde ich sagen, dass das schon ein positiver Aspekt vom Extrovertiertsein ist. Und man bringt sich, glaube ich, öfter in Situationen, wo man sich eigentlich gar nicht bewusst reinbringen möchte. Also Extrovertiertsein heißt ja auch nicht immer Selbstbewusstsein, da wollten wir später auch nochmal drauf eingehen. Man redet sehr viel, sehr offen, manchmal auch plaudert man aus dem Nähkästchen Dinge, die man vielleicht dann hinterher im Nachhinein bereut, gesagt zu haben, weil man sich nicht genug überlegt, was man sagen sollte und was lieber nicht. Genau, und natürlich, je nach Geschmack der anderen Person, auf die man trifft, wirkt man vielleicht auch leicht übertrieben oder hysterisch oder nervig. Also ich habe schon Leute kennengelernt, die einen dann wirklich überhaupt nicht mögen, weil sie eine einfach diese offene, quirlige Art einfach gar nicht mögen. Und ich glaube, dass wenn man eher schüchtern auf Leute zugeht oder auch eher introvertiert ist und gar nicht so offen auf diese Gespräche eingeht und sich an jedem Gespräch in großen Gruppen unbedingt beteiligen und seine Meinung aufdrücken muss und so, dass man dann eher als mysteriös oder sympathisch oder intelligent gilt, weil man eben nicht dann direkt reingrätscht und sagt, nee, also meine Meinung ist das und das. Und ja, vielleicht nicht ganz so leicht aneckt von Anfang an, das kann ich mir vorstellen.
Generell finde ich das super interessant, das so aus der extrovertierten Sicht zu sehen. Wie du gesagt hast, vielleicht Introvertierte mysteriös wirken können. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich super langweilig bin. Ich gehe in so einer Situation und beteilige mich nicht super viel und denke mir so, oh, ich bin ja super langweilig gerade. Aber ja, manchmal vielleicht überdenkt man das zu viel und vielleicht wirkt man dann auch mal mysteriös, dass man so eigentlich beides gar nicht so schlimm ist. So. Dann zu der nächsten Frage von Leandra. Ich bin extrovertiert und fühle mich richtig mies, wenn ich den Tag nichts gemacht habe. Ich finde, bei der Frage muss man so ein bisschen gucken, wie es so gemeint ist. Also entweder produktiv, ob man produktiv war oder ob man jetzt unter Menschen war.
Aber vielleicht hängt das auch tatsächlich in, also es war ja eigentlich keine Frage richtig, es war also eine Aussage, oder?
Ja.
Genau, auch da, das hängt vielleicht sogar mehr zusammen, als man im ersten Moment erwarten würde. Ich kann nämlich so viel sagen, ich bin viel produktiver, wenn ich nicht alleine bin. Und vielleicht, genau, hängt das dann dadurch auch zusammen, dass man sagt, man unternimmt mehr Sachen, natürlich, wenn man sich mit Menschen trifft. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich tatsächlich besser in Gruppen arbeiten kann, aber auch generell besser, konzentrierter arbeiten kann, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine irgendwo bin. Und vielleicht spielt das da auch so ein bisschen mit rein, dass man sich dann generell schlechter und unproduktiver fühlt, wenn man irgendwie dann im Nachhinein alleine ist.
Manchmal hilft es mir, mit anderen Menschen zusammen zu sein und dann produktiv zu sein, aber tatsächlich kann es mich auch manchmal so ein bisschen ablenken, also weil es dann so viele Reize sind und dann kann ich mich nicht so 100% konzentrieren. Ich glaube, da muss man mal so gucken, was einem so produktiv macht und auch das Gefühl gibt, dass man so produktiv war.
Bei mir zum Beispiel muss ich auch dazu sagen, es geht gar nicht darum, dass aktiv jemand etwas mit mir tut. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt lernen möchte für die Uni oder so, dann muss nicht jemand neben mir sitzen und mit mir lernen, sondern einfach der bloße Fakt, ich weiß, ich bin nicht alleine in der Wohnung, hilft mir schon dabei, produktiver zu sein. Obwohl die andere Person nicht mitbekommen würde, ob ich jetzt Serien irgendwo gucke oder lerne. Aber einfach nur zu wissen, da ist jemand drüben, der könnte theoretisch reinplatzen und sehen, dass ich nicht aktiv lerne, das motiviert mich schon dann mehr zum Lernen. Also irgendwie auch diese Selbstkontrolle, die irgendwie anders ist, wenn man weiß, es gibt noch andere Personen gerade.
Dass man sozusagen so ein bisschen so sozial eine Verpflichtung hat, sodass man so, okay, ich bin produktiv.
Ja, irgendwie so ein bisschen so ein sozialer Druck tatsächlich, ja.
Dann zu Friederike. Habt ihr Tipps, um vielleicht ein bisschen extrovertierter, selbstbewusster zu sein? Also als erstes wollten wir nochmal klarstellen oder erwähnen, dass Extrovertiertheit nicht direkt in Verbindung steht mit Selbstbewusstsein. Sowohl Extrovertierte können selbstbewusst sein und schüchtern, sowie auch bei Introvertierten. Die können selbstbewusst sein und auch schüchtern. Natürlich kann man extrovertierte Eigenschaften oder äußerlich betrachtete Eigenschaften erlernen, dass man zum Beispiel kommunikativer ist, auf jemanden zugeht. Und man kann auch Selbstbewusstsein erlernen, also dass man sich auch traut, also wirklich 100% zu sagen, so, ja, ich möchte mit der Person reden und man fühlt sich auch gut dabei. Zum Thema Selbstbewusstsein, hast du Tipps, wie man Selbstbewusstsein werden kann?
Ja, tatsächlich habe ich dazu auch schon ein paar Videos gepostet. Natürlich kannst du nicht vom einen auf den anderen Tag ein 100%iges Selbstbewusstsein erlangen. Ich glaube auch, egal wie selbstbewusst du bist, es gibt immer Situationen, die dir Angst bereiten oder Situationen, wo du super aufgeregt bist oder dir dann doch mal das Selbstbewusstsein flöten geht. Aber ich glaube, man kann es schon ein bisschen trainieren auf jeden Fall und sich selber immer ein bisschen herausfordern. Ich erinnere mich an witzige Momente mit meiner Stiefschwester zum Beispiel, wo wir uns gegenseitig immer so herausgefordert haben, in der Öffentlichkeit so, was heißt, peinliche Sachen zu machen. Aber zum Beispiel haben wir, ich erinnere mich an eine Challenge, wo es so war, wir müssen uns so hässlich anziehen, wie wir können. Ich glaube, wir hatten eine bunte Strumpfhose an und dann dazu irgendwelche Glitzer-Flipflops mit Absätzen und also wirklich so Bad-Taste-Party-mäßig und sind damit dann Rossmann einkaufen gegangen und haben dann halt irgendwie relativ schnell festgestellt, okay, es vielleicht die eine Person hat uns komisch angeguckt, aber sonst war es irgendwie überhaupt nicht schlimm. Und wenn man das dann realisiert und sich dann manchmal morgens vorm Spiegel denkt, oh Gott, kann ich jetzt irgendwie diesen Eyeliner so tragen oder nicht? Und man hat das aber schon mal gemacht, dann sieht man diese ganzen Situationen irgendwie anders, weil man sich denkt, okay, ich war irgendwie mit einer lila Strumpfhose und einem grünen Rock draußen und es hat niemanden interessiert, als ob es jetzt jemanden interessiert, wie mein Eyeliner gerade aussieht. Und ja, ich glaube, durch so kleine Sachen sich immer wieder ein bisschen was zu trauen und dann daraus, sage ich mal, zu lernen und das mitzunehmen, kann man sich steigern und natürlich jetzt auf Schulpräsentationen oder sowas bezogen, das einfach üben. Also präsentiere erstmal deinem Hund, was du präsentieren möchtest, dann vielleicht deiner Mutter, dann vielleicht deinen Geschwistern oder wie auch immer und dann eben irgendwann der Klasse und spring nicht einfach ins kalte Wasser, wenn es dir so viel Unbehagen bereitet zum Beispiel. Das wäre ein Tipp. Ansonsten versuch vielleicht erstmal, auch wenn es weniger unangenehm ist, mit Freunden solche kleinen Herausforderungen zu machen und dann vielleicht traust du dich auch irgendwann alleine, das Outfit anzuziehen, was seit Jahren im Schrank rumliegt, wo du immer dachtest, oh, ich würde mich so gerne trauen, tue ich aber nicht. Vielleicht schaffst du es dann irgendwann, dich selbst dazu herauszufordern.
Ja, das sind voll schöne Tipps. Ich hatte tatsächlich auch mal so eine ähnliche Situation mit einer Freundin. Wir haben einen Horrorfilm gedreht und dann hatten wir so uns ganz schrecklich geschminkt und überall blaue Flecke und unser Gesicht sah ganz schrecklich aus und so richtig so fertig. Und dann sind wir so einkaufen gegangen und es haben die Leute so angeguckt, aber man hat so gemerkt, so, okay, es ist gar nicht so schlimm. Ja, wenn man sowas macht, dann...
Ja, dazu finde ich, gibt es auch immer ein gutes Beispiel, wenn man auf sich selber achtet. Also, kann dich ja jetzt mal direkt fragen, Männer. Die letzten Male, die du draußen auf der Straße warst, erinnerst du dich daran, wer alles ein schreckliches Outfit anhatte?
Nein.
Nein, natürlich nicht. Warum auch? Du gehst nach Hause, vielleicht erzählst du, wenn irgendwas ganz außergewöhnlich war, erzählst du es vielleicht einer Person und nach spätestens 2 Tagen hat man es sowieso vergessen. Und wenn man diesen Blick hat von sich selber auf andere und dann überlegt, okay, diese anderen haben alle ihr eigenes Leben, alle ihre eigenen Probleme, du kannst aussehen, wie du willst, am nächsten Tag weiß es niemand mehr. So, zumindest natürlich, wenn es jetzt in der Schule ist und es ist, sage ich mal, Mobbing und alles, dann ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Aber ich rede jetzt davon, wirklich einfach sich mal zu trauen, in seiner Umgebung mit einem bestimmten Outfit rauszugehen oder, keine Ahnung, seine Haare bunt zu färben oder wie auch immer. So, dann, klar, vielleicht wird ein Monat drüber geredet und dann ist auch wieder gut so, weil wie lange, also bleibt sowas dann hängen?
Ja, man muss sich so ein bisschen klar machen, dass wie sehr man selber auf sich achtet, so achten halt auch andere auf sich selber und jetzt nicht so, okay, wie sieht die jetzt aus? Sondern man hat oft, oder jeder Mensch hat eigentlich so einen Eigenfokus. Deswegen muss man sich da nicht so stressen lassen. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, was mir persönlich auch geholfen hat. Also ich habe, meine letzte Podcast-Folge ging ja über Selbstbewusstsein, da habe ich das alles ein bisschen ausführlicher nochmal erwähnt. Aber was mir persönlich sehr viel geholfen hat, ist Journaling. Einfach weil mir das extrem hilft, mir so ein Bewusstsein zu schaffen. Also wie denke ich? Wie denke ich über mich? Weil vieles ist ja auch so, okay, was ist deine Einstellung zu dir? Und dass du daran arbeiten kannst. So, ich schreibe immer auf so ungefiltert, komplett ungefiltert meine Gedanken. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil man denkt so, okay, was kommt denn da überhaupt so raus? Aber einfach machen und dann versuche ich das so ein bisschen positiv umzuschreiben. Und das hilft mir ganz, ganz oft extrem viel. Also generell einfach innerlich an dir arbeiten. Und dann kann man natürlich auch noch äußerlich so ein bisschen an sich arbeiten, so gerade stehen. Das hat auch einen inneren Effekt so. Wenn du einfach gerade stehst, Kopf nach oben, dann fühlt man sich auch so ein bisschen selbstbewusster. Und was ich auch noch super spannend finde, ist, ich habe letztens so einen Tipp gehört, dass man sich auch vorstellen kann, wenn man in einen Raum geht oder bevor du in einen Raum gehst, stell dir einfach vor, dass dich diese Leute mögen in den Raum. Weil man geht einfach so viel offener so auf die Menschen zu, anstatt wenn du denkst, okay, jeder hasst mich und die judgen voll, dann ist man natürlich viel verklemmter. Und wenn du einfach diese Sichtweise hast, okay, die mögen mich alle, dann ist man auch offen und connectet auch einfach viel schneller so. Und ihr könnt auch super gerne in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr so kleine Tipps habt, was ihr sozusagen Leute mitgeben würdet, die versuchen, selbstbewusst zu werden. Würde mich auch super interessieren. Und dann zu der nächsten Frage. Die Frage kommt von Lukas. Hey, als einziger Introvertierter unter extrovertierten Freunden kann es schwer sein. Hast du Tipps? Und also bei mir ist es so, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, erstens Kommunikation ist super wichtig, einfach, dass du erklärst, so, wie ist es bei dir, wie fühlst du dich und dass sie einfach so ein Grundverständnis haben, so, dass jeder jeden so akzeptiert. Und was ich auch super praktisch finde, ist, wenn man so Kompromisse findet. Wenn ihr gerade zum Beispiel einen Weg in die Disco plant, dann gibt es ja meistens Vortrinken. So, wenn du zum Beispiel nicht in die Disco gehen möchtest, kannst du ja trotzdem zum Vortrinken gehen, sodass du einfach so deine Kumpels hast, mit denen so vibest und sagst, okay, ich mach damit, aber du gehst nicht mit zur Disco zum Beispiel.
Ja, und vielleicht auch nochmal aus extrovertierten Sicht, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, zum Beispiel, wenn ich in Gruppen bin, in größeren Gruppen, und jemand sitzt eher still daneben und hört zu, anstatt aktiv, sage ich mal, an den Gesprächen teilzunehmen, ist natürlich wieder eine sehr persönliche Meinung, aber mich stört das überhaupt nicht. Also ich denke dann nicht, oh Gott, was für eine blöde Person, warum redet sie jetzt nicht mit, sondern kann auch als sehr angenehm wahrgenommen werden, dann sich nicht in alles einmischen zu müssen und zu denken, vielleicht, okay, zu dem Thema habe ich jetzt vielleicht auch gerade nichts zu sagen oder so. Natürlich kommt das auch auf die Person total drauf an, aber ich würde das gar nicht so als negativ empfinden. Also in erster Linie würde ich mir dann einfach denken gerade, also gar nichts eigentlich. Also ich würde das wahrscheinlich gar nicht richtig wahrnehmen und schon gar nicht irgendwie negativ über die Person denken, die sich dann eher zurückhält, also gar nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen einfacher wird, so nach der Schulzeit, dass jeder so mehr akzeptiert. So, ich finde, in der Schulzeit kann es definitiv ein bisschen schwieriger sein, so. Aber so nach der Schulzeit hatte ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass jeder so jeden so akzeptiert und so, yo, mach doch dein Ding, also so, wie du dich wohlfühlst, so. In der Schule finde ich es schon ein bisschen schwieriger, aber da würde ich auf jeden Fall auch sagen, bleib bei denen du harmonierst und sei einfach mit denen gute Freunde. Dann noch eine letzte Frage zu diesem Thema von Love Books Forever. Sehr sympathisch. Bücher sind immer gut. Wie finde ich heraus, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin? Generell kann man sich so fragen, wenn du zum Beispiel unter Menschen bist, wie wir am Anfang erklärt haben, zieht das sehr viel Energie für dich oder gibt es dir eher Energie? Und wenn du das Gefühl hast, dass es so beides, also wechselnd ist, dann wie gesagt, kann es halt eine Mischform sein. Also dass du dich einfach generell einfach fragst, so wie stehst du zu Menschenmassen und wie hast du das Gefühl, dass du deine Energie aufladen kannst. Und noch ein Tipp, wie ihr es herausfinden könnt, ist, wenn ihr einfach in Google eingibt und nach dem 16 Persönlichkeitstypen-Test googelt und den dann macht, der kann euch auch so ein bisschen angeben, so okay, wie viel seid ihr introvertiert und wie viel Prozent seid ihr extrovertiert. Und da gibt auch noch andere Sachen aus. Also ich finde ihn super spannend, der kostet auch nichts. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
Zum Thema. Ja, warte, welcher bist du? Also welcher Persönlichkeitstyp bist du?
Ich bin INFJ, also ein Advokat.
Ah, ein Advokat, okay.
Hast du den auch gemacht?
Ja, ich habe den auch gemacht. Ich vergesse nur immer, wie meins heißt. Ich bin dieses, was so irgendwie 30% der Menschen... Ja, ich bin Konsul.
Konsul?
Oder? Ja.
Was sind die Eigenschaften? Was ist das?
Konsul. Außerordentlich fürsorgliche, soziale und beliebte Menschen, die immer bestrebt sind, zu helfen.
Oh, voll schön.
Sich gegenseitig ermutigen, fördern und stärken. Die positive Energie, die auf einen von uns einwirkt, wird von uns allen empfunden. Also sehr empathisch sein, sehr sozial. Es hat schon echt wirklich sehr gut gepasst. Also es sind ja sehr super lange Erklärungen. Ich weiß nicht, was man davon jetzt gut nochmal rausnehmen kann, aber für Konsuln ist es die größte Herausforderung, mit ihrer Sensibilität fertig zu werden. Oftmals werden andere Menschen ihnen nicht zustimmen oder sie kritisieren. Dies mag wehtun, ist aber Teil des täglichen Lebens. Konsuln sollten tun, was sie am besten können. Vorbilder sein und für ihren eigenen Verantwortungsbereich Sorge tragen. Wenn ihnen dies gelingt, werden viele Menschen ihre Anstrengungen zu schätzen wissen. Berühmte Konsuln sind Taylor Swift, Bill Clinton. Ja.
Ich war auch generell sehr überrascht, wie gut das so zu eintrifft. Was ist auch wirklich schon genau erklärt. War schön. Kommen wir nur zum zweiten Thema, welches Monophobie ist. Und hier wollen wir einmal noch mal kurz erklären oder erwähnen, dass wir nicht professionell sind. Wir reden über unsere eigenen Erfahrungen und möchten einfach generell einfach darüber reden und offen sein, weil wir beide finden, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Falls euch das Thema irgendwie zu nahe geht oder wenn ihr das Gefühl habt, dass es einfach irgendwie Trigger in euch auslöst, dann könnt ihr natürlich jederzeit einfach den Podcast ausmachen. So, hört auf euch selber, macht das, was für euch gut ist und genau, einfach auf euch selber hören. So, erstmal zu der Frage, was ist Monophobie? Monophobie ist auch bekannt als Isolophobie oder Autophobie und ist generell die Angst vor dem Alleinsein. Tatsächlich kann die Monophobie auch eine Angst sein gegenüber bestimmten Objekten oder gegenüber einer bestimmten Situation, was ich auch sehr interessant fand. Wie war bei dir so einfach die Gesamtsituation und weißt du auch so den Auslöser?
Ja, also ich glaube, dass oft eine Monophobie einhergeht mit sehr extrovertierten Menschen, wie wir schon bereits jetzt öfter gesagt haben, ist viel Lebenskraft von uns, zieht sich aus der Interaktion mit anderen Menschen und wenn man dann eben sehr viel alleine ist, dann nach einiger Zeit ist es unausweichlich, dass man sich unwohl fühlt. Also von einer Phobie spricht man, glaube ich, erst, wenn es wirklich auch so dramatische Auswirkungen annehmen kann. Also dann geht es eben nicht mehr darum, sich nicht so gut zu fühlen, sondern panische Angst davor wirklich zu haben, den Situationen absichtlich aus dem Weg zu gehen, in depressive Verstimmungen zu verfallen. Man hat keine Depression, das ist nochmal eine ganz eigene Krankheit, aber eben Verstimmungen. Es kann zu Panikattacken führen und so weiter und so fort. Also die Liste ist endlos lang und ich finde, man muss da einfach wirklich unterscheiden zwischen, ja, ich habe gerade einfach keine Lust, alleine zu sein und ich habe wirklich panische Angst davor, alleine zu sein. Und bei mir fing das relativ früh an. Also ich erinnere mich, dass ich schon als Kind Probleme hatte, wenn meine Mutter mich mal für eine Zeit alleine lassen musste, gezwungenermaßen, dass ich dann ja viel geweint habe, viel versucht habe, dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Ich habe sehr, sehr viel auch als Kind schon einfach bei Freunden übernachtet abends, weil mir das einfach ein gutes Gefühl gegeben hat, nicht alleine im Bett zu schlafen. Was eigentlich auch relativ ungewöhnlich ist, weil natürlich, also ich habe keine Geschwister, muss man dazu sagen. Also ich habe zwar zwei Stiefschwestern, aber die habe ich noch nicht so lange. Das heißt, dass ich viel Zeit meiner Kindheit auch theoretisch alleine hätte sein müssen, alleine spielen hätte müssen und so weiter. Ich dem aber von Anfang an sehr viel aus dem Weg gegangen bin. Wie gesagt, es mir schwer gefallen ist, mal wirklich komplett alleine in der Wohnung zu sein. Und das hat auch gar nicht zwangsweise was mit Unselbstständigkeit zu tun. Also es ging dann auch viel, also es geht überhaupt nicht darum, dass ich mich nicht alleine versorgen kann, sondern ja, irrationale Ängste, die dazu kommen. Also es ist wie viele Phobien nicht rational zu erklären. Also es ist ja auch nicht rational zu sagen, ich habe auf einmal Angst vor Spinnen, aber vor Würmern nicht, weil, also die können ja auch nichts tun, zumindest die deutschen Spinnen, rede ich mir immer ein. Gibt es ja keine rationale Erklärung dafür, dass jetzt irgend so ein kleines Tier an der Wand auf einmal panische Angst auslöst. Und so ist es eben auch mit dem Alleinsein. Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Natürlich gibt es so, sage ich mal, rationale Erklärungen, dass man irgendwie denkt, okay, wenn ich jetzt alleine in der Wohnung bin und ganz unglücklich stürze, dann sterbe ich hier alleine und niemand kriegt das mit. So, klar. Sowas gibt's, aber das ist nicht der Auslöser dafür, sondern es sind irgendwelche Ängste, die man mit sich rumträgt, die vielleicht mit Verlassensängsten zu tun haben, wo man dann eben sich im Bett verkriecht und denkt, irgendwie jeder hasst mich und ich bin ganz alleine auf der Welt und das Leben ist so schlimm und kaum kommt die Mutter nach Hause, ist die Welt wieder in Ordnung. So war es halt für mich als Kind und das war damals schon irgendwie schwierig dann auch für meine Mutter. Dann, wie gesagt, irgendwann ist sie mit meinem Stiefvater zusammengezogen und ich hatte eigentlich immer jemanden zu Hause. Das hat mir einerseits sehr gut getan, weil ich einfach dann selten in Situationen war, dass ich alleine zu Hause war und dadurch ja einfach mich nicht mehr so viel damit konfrontieren musste. Andererseits war es natürlich schlecht, um die Angst zu bekämpfen, weil ich dadurch dann dran gewöhnt war, nie alleine zu sein und sich dadurch die Angst dann eigentlich noch ein bisschen verschlimmert hat später, weil wenn ich dann wirklich mal alleine war, nachdem ich so viele Jahre nicht sein musste, dann kam halt die Panik sehr schnell wieder.
Und was hast du so ein bisschen dagegen getan, damit es besser wurde?
Ja, also tatsächlich habe ich überlegt, deshalb eine Therapie anzufangen. Wegen Corona ging das dann nicht, aber es gibt ein paar Dinge, die es für mich erleichtert haben. Zum einen erstmal mir darüber klar zu werden, was es ist. Versuchen, das in Worte zu fassen, weil ich finde, das ist immer ganz wichtig, wenn man psychische Leiden hat, erstmal zu erkennen, was ist es, zu erkennen, es gibt eine Bezeichnung dafür, das hilft mir auch immer sehr, dann zu wissen, ich bin nicht alleine damit, es ist eine anerkannte Krankheit, die man haben kann oder Einschränkung, die man haben kann, es gibt Therapien dafür und ja, es gibt ganz viele Tipps und Tricks, die man, sage ich mal, anwenden kann für sich selber. Und das ist wirklich für mich immer bei allem, was ich hatte und habe, der allererste wirkliche große Schritt zu sagen, okay, ich habe eine Monophobie und wenn ich dann in so einer Situation bin, zu wissen, okay, diese ganzen Gedanken, die jetzt in meinem Kopf schwirren, schwirren in meinem Kopf, weil ich eine Monophobie habe. Nicht, weil mich wirklich alle hassen, nicht, weil alleine sein wirklich der Tod ist, sondern weil ich dieses Leiden habe und alleine dieses Realisieren, das Googlen, sich darüber zu informieren, mehr darüber zu lernen, hat mir schon extrem geholfen. Und witzigerweise, was mir am meisten geholfen hat, dass ich jetzt wirklich fast gar nicht mehr damit zu kämpfen habe, ist ironischerweise meine jetzige Beziehung. Das klingt erstmal merkwürdig. Ich wohne nämlich mit meinem Freund zusammen, bin also auch selten alleine zu Hause. Aber dadurch, dass er witzigerweise sehr, sehr introvertiert ist und gar nicht so oft Lust hat, Unternehmungen draußen oder in Menschenmassen oder wie auch immer zu unternehmen, ich aber schon, hat es sich nach einer Zeit so entwickelt, dass ich angefangen habe, mit mir selber Dinge zu unternehmen und freiwillig alleine zu sein, weil ich mir dann überlegt habe, okay, ich könnte jetzt zu Hause zu zweit sein oder ich gehe raus in die Sonne, ein Eis essen, bin dann aber alleine. Und früher hätte ich mich, glaube ich, immer fürs zu zweit sein entschieden. Nach einer Zeit, wenn man aber auch länger zusammen ist, irgendwann denkt man sich so, ach, weißt du was, dann bleib halt zu Hause, ich gehe jetzt raus. Und dann habe ich es einfach gemacht und dann habe ich am Anfang immer noch einen Podcast gehört oder brauchte diese Illusion, dann doch nicht ganz alleine zu sein. Aber später habe ich es auch geschafft, einfach mal alleine essen zu gehen und mein Handy wegzulegen und für mich zu sein. Und ja, das habe ich tatsächlich durch diese Beziehung gelernt, weil ich immer wusste, wenn ich nach Hause komme, ist alles gut. Ich bin nicht alleine, es ist alles in Ordnung, aber ich kann mir selber aussuchen, jetzt möchte ich bewusst alleine sein. Und ich glaube, das hilft viel, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, anstatt gezwungenermaßen allein zu sein oder halt gezwungenermaßen konfrontiert zu werden mit seiner Angst. Also wenn jetzt einfach, um jetzt nochmal das Spinnenbeispiel zu nehmen, weil das irgendwie greifbarer ist, wenn jetzt plötzlich eine Spinne auf deiner Hand ist, natürlich bist du panisch und schreist und hast Angst. Aber wenn du dich freiwillig dazu entscheidest, da hinten an der Wand ist eine Spinne, ich habe diese Angst, sie ist irrational, ich gehe jetzt 2 Schritte auf die Spinne zu, um mir selber damit zu helfen. Und dann tust du das, dann wirst du weniger schnell in Panik verfallen, als wenn sie einfach plötzlich auf dir drauf sitzt. Und so, finde ich, kann man das ein bisschen sehen, wenn man sich selber dazu entscheidet, alleine zu sein und auch für einen bestimmten Zeitraum, und man kennt diesen Zeitraum, ist es viel, viel einfacher, als wenn man auf einmal sagt jemand, okay, ich bin jetzt weg, tschüss. Und dann bist du, ja, genau. Also das hilft, das sollte man, wenn man unter einer Monophobie leidet, öfter tun. Denn dann kann man auch mit spontanen Situationen viel besser umgehen.
Das ist auch voll schön, dass so die Beziehung so geholfen hat. Bei mir war es auch ähnlich, dass mein Freund mir auch sehr viel geholfen hat. So einfach, dass jemand da ist oder das so versteht oder halt das einfach so einen positiven Einfluss hat, das ist voll schön. Und auch nochmal zu deinem ersten Punkt, wo du gesagt hast, dass dieses Bewusstsein, dass du eine Monophobie hattest, dass dir das geholfen hat. Und das war bei mir tatsächlich auch ähnlich, also bei meiner Sozialphobie, einfach dieses Bewusstsein zu haben, okay, ich habe diese Phobie und ich kann was dagegen tun. Also es ist jetzt nicht, das ist jetzt so für immer, sondern einfach so, okay, es ist nun mal etwas, das ich habe, aber es ist nicht für immer, es muss nicht für immer sein. So, ich kann was dagegen tun und das hat mir auch extrem viel geholfen, sondern weil man es einfach einkategorisieren kann. So.
Also ja, vielleicht auch nochmal als Tipp an euch alle, wenn, also jetzt gar nicht mal auf Monophobie oder Sozialphobie bezogen, sondern generell, ihr merkt, euch macht etwas extrem traurig oder euch, ja, ihr seid super niedergeschlagen wegen einer Sache, die ihr euch nicht erklären könnt, dann versucht das nicht so stehen zu lassen. Versucht, auf euch selber zu hören, vielleicht die Situation aufzuschreiben, zu sammeln, ein Muster zu erkennen, dass ihr euch mit euren Problemen auseinandersetzen könnt. Vielleicht sogar einen Begriff dafür findet, weil ich kann nur sagen, das hilft so sehr zu wissen, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt, um was dagegen tun zu können.
Und hast du prinzipiell auch mit anderen Leuten darüber geredet, so dass du diese Phobie hattest, oder hast du erst damit angefangen, darüber zu reden, als es besser wurde?
Also tatsächlich festgestellt, dass ich das überhaupt habe, habe ich, glaube ich, auch durch meinen jetzigen Freund, weil wir uns natürlich darüber unterhalten haben, was für Menschen wir sind. Und dann sind wir auch so auf extrovertiert, introvertiert gekommen. Und dann habe ich ihm halt auch erzählt, dass es mir irgendwie Angst bereitet, so ganz alleine zu sein. Und zwar richtig Angst. Und erst als ich es ausgesprochen habe, habe ich überhaupt gemerkt, so, oh, vielleicht ist das eine größere Angst. Das ist nicht so wie, oh ja, ich hatte schon mal Angst, als ich das gemacht habe, sondern dann habe ich erst gemerkt, okay, vielleicht ist das sogar ein richtiges Problem. Und habe dann angefangen zu recherchieren, habe dann, wie gesagt, einen Begriff dazu gefunden. Und in der Zeit, als ich es rausgefunden habe, habe ich viel drüber geredet. Aber es ist jetzt nichts, wenn ich jemanden neu kennenlerne, so, hi, ich bin Ari, ich habe eine Monophobie.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt noch sehr stark damit zu kämpfen hast oder generell damit gut leben kannst?
Ja, also ich würde sagen, überwunden habe ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man so starke Phobien jemals richtig überwindet, ohne jetzt jahrelange Therapie. Aber ich kann auf jeden Fall viel besser damit leben als früher. Ich habe keine krassen Panikattacken in dem Sinne mehr deswegen. Es bereitet mir trotzdem noch manchmal Unbehagen. Auch so der Gedanke, allein zu sein, ist jetzt für mich kein schönes Gefühl. Ich habe meine kleinen Tipps und Tricks, damit umzugehen. Das wollte ich vorhin nämlich auch nochmal sagen. Eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist auch nicht das Gesündeste, aber hilft für mich zumindest sehr viel, ist immer irgendwo im Hintergrund was laufen zu haben. Also sei es, man lässt eine Serie im Hintergrund laufen, während man irgendwie was für sich selbst tut, oder man hat Musik oder Radio oder Fernsehen oder wie auch immer, dass man immer irgendwie versucht, so ein Gefühl von man ist nicht alleine zu erschaffen, weil das macht es auf jeden Fall für mich auch nochmal viel erträglicher als absolute Stille. Also das ist, glaube ich, immer noch für mich eine große Angst, so setz mich alleine in einen Raum mit Stille und ich darf nichts tun, so was irgendwie Kommunikation ja, vorgaukelt, dann das ist für mich immer noch, glaube ich, eine Situation, wo ich eher panisch wäre. Aber ein großes Problem in meinem Alltag ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
Ja, man lernt so ein bisschen auch damit umzugehen. Auch in meiner Sozialphobie, ich habe es jetzt nicht mehr so stark oder super stark, aber manchmal spüre ich auch noch so Auswirkungen so. Und ich merke, dass ich mich auch manchmal so pushen muss. So, okay, ich unternehme jetzt sowas mit anderen Menschen und mache auch was und lasse mich davon halt nicht so unterkriegen. So, ich kann damit halt auch leben. So. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wenn man da angekommen ist und dass man da auch weitermacht, aber man kann wirklich stolz auf sich sein, generell, wenn man an sich arbeitet und besser
wird. Ja, das fand ich auch richtig cool bei Maina, weil sie hat mich angeschrieben, also sie ist auf mich zugegangen und sie hat auch, ich glaube, direkt die erste Nachricht oder zumindest die zweite so Sprachnachrichten geschickt und ich war so voll so, wow, okay, weil ich wusste schon ein bisschen so von der Sozialphobie-Vergangenheit und natürlich auch, dass sie introvertiert ist durch ihre Videos und dachte mir so, krass, okay, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass du so offen dann auf fremde Menschen ja einfach zugehst und so offen reden kannst, weil ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, dass das vielleicht auch ein größeres Problem sein könnte.
Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich super gerne so mit Menschen so kommuniziere und ich lerne auch super gerne Menschen kennen. Natürlich habe ich manchmal so die Angst, aber ich versuche halt trotzdem so, hey, lass was unternehmen, so. Ja.
Ja, nee, sehr cool.
Und bevor wir auf eure Fragen eingehen bezüglich Monophobie, wollten wir nochmal einmal erwähnen, dass es immer gut tut, mit anderen Leuten zu reden, dass man auch zum Arzt gehen kann. Das hilft ungemein. Es ist nun mal eine Phobie oder generell, also nicht, wenn du jetzt eine Monophobie hast, generell, wenn du eine Phobie hast oder Essstörungen, je nachdem, kannst du zum Arzt gehen. Und wenn du nicht weißt, zu welchem Arzt, kannst du immer zum Hausarzt gehen und dich beraten lassen. Und der schickt dich dann zu dem Arzt, der dir helfen kann. Man kann immer was dagegen tun. Dann noch haben wir ein paar Fragen von euch bekommen bezüglich der Monophobie. Und eine Frage kam von Joel. Kann eine introvertierte Person davon auch betroffen sein? Und hier ist es auch wieder, dass sowohl Extrovertierte als auch Introvertierte auch von einer Monophobie betroffen sein können. Wie zum Beispiel auch bei einer Sozialphobie. Sowohl Extrovertierte als auch Introvertierte können eine Sozialphobie haben. Aber vermehrt tritt es halt bei Extrovertierten auf, die Monophobie. Und bei der Sozialphobie halt vermehrt bei Introvertierten. Dann zu Julia. Die Frage ist, wie fühlt es sich dann innerlich an, wenn man dann doch alleine ist?
Ja, würde ich sonst jetzt einfach mal drauf eingehen. Unterschiedlich. Also es kommt drauf an, warum ist man alleine? Wie lange ist man alleine? Ist man geplant alleine oder halt überraschend? Hat man was zu tun in der Zeit? Oder wo befindet man sich? Also ich glaube, zu Hause, bei sich zu Hause, wenn man sich zu Hause wohlfühlt, das ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung. Alleine zu sein ist dann zum Beispiel weniger schlimm als irgendwo, wo es einem sowieso schon mal grundsätzlich nicht so gut geht und wo man nicht so viele Ablenkungen hat und so viel zu tun hat, weil das ist, glaube ich, der Go-To-Move von jedem, der eine ähnliche Phobie hat, sich einfach so abzulenken und zu beschäftigen, dass es einem gar nicht so richtig auffällt, dass man jetzt gerade alleine ist. Also das geht dann eigentlich immer sehr gut, bei mir zumindest. Wenn es aber sich wirklich schlimm äußert, dann wie fühlt es sich an? Ja, schwer zu beschreiben für jemanden, der zum Beispiel nie eine panische Angst hatte. Man fängt vielleicht an zu zittern, man weint vielleicht, es geht einem sehr, sehr schlecht, man hat gar keine positiven Gedanken mehr im Kopf, alles kreist einfach, wie gesagt, um dieses negative Gedankenfeld, was ich auch schon angesprochen habe, dieses so, man ist ganz alleine auf der Welt und alle hassen einen und sowieso, warum sollten Leute einem auch antworten, weil man ist ja sowieso so blöd und das sind natürlich keine, das denkst du dir nicht wirklich, aber das gaukelt dir dann in dem Moment einfach deinen Kopf vor, aus panischer Angst heraus, genau. Es kommt drauf an, aber so kann es sich eben anfühlen.
Dann eine Frage von Lara. Was tun gegen Einsamkeit, wenn man tagsüber unter Leuten ist, aber abends damit nicht klarkommt?
Ja, gute Frage. Ich würde dann versuchen, mir immer wieder im Kopf zu rufen, dass man ja einen schönen Tag mit Leuten hatte. Man kann also so einsam ja eigentlich gar nicht sein, weil an dem Tag gab es ja schon Momente, wo man gemeinsam war und eine schöne Zeit genossen hat. Vielleicht hat man da auch Fotos gemacht, die man sich anschauen kann, um sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und wie gesagt, ansonsten ruf jemanden an vielleicht, der noch mit dir telefonieren möchte, der vielleicht jetzt nicht dabei war an dem Tag, mit dem du darüber reden kannst. Oder such dir was anderes zu tun, was man am besten alleine erledigen kann. Also mein Hobby ist ja zum Beispiel Malen. Das hilft mir immer sehr, sehr gut als Prävention, wenn ich mich dann alleine hinsetze, mir ein größeres Projekt überlege und das dann umsetze. Dann dabei kann man natürlich am besten alleine sein. Also wenn dann Freunde zu Besuch sind, setze ich mich nicht hin und male an meiner Leinwand weiter. Und dann eben für sich selbst einen Weg zu finden, wie man klarkommt, ob man dann eine Serie im Hintergrund laufen lässt oder ja, telefoniert oder wie auch immer YouTube-Videos guckt, dass man Menschen sogar vielleicht sieht, die miteinander interagieren, dass man sich ja gar nicht mehr so einsam fühlt.
Ja, ich finde generell Hobbys sind sehr, sehr hilfreich. Also bei mir hat es auch sehr viel geholfen, einfach so Hobbys zu haben und auch gut in denen zu werden, weil das so, man fühlt sich gut dabei, wenn man besser wird und definitiv Hobbys bei mir auch ein großer Punkt.
Sei nicht hobbylos.
Und es bringt auch Spaß, so neue Sachen auszutesten und sein Hobby so zu finden.
Auf jeden Fall.
Es kann schwer sein, so sein Hobby zu finden, aber man muss es so ein bisschen so betrachten, so okay, ich teste einfach Sachen aus und schaue, was mir so gefällt, anstatt sich so Druck zu machen. Die Frage hattet ihr das schon mal? Ich kann ja zu mir mal was sagen. Also ich bin auch tatsächlich nicht so gerne alleine, aber mehr aus dem Grund, dass ich, also ich mag es nicht so, abends alleine zu sein, weil ich dann so denke, so yo, voll creepy. Ich hätte halt einfach gerne so jemanden da, aber muss jetzt nicht in mein Zimmer sein, sondern ich mag es nicht so alleine zu sein und auch nicht so in einer Wohnung alleine zu leben. Also ich würde zum Beispiel mir nicht eine Wohnung suchen, wo ich alleine wohnen würde.
Aber an sich ist das ja schon auch ein bisschen das. Also sozusagen als erwachsene Person, ich könnte nicht alleine in einer Wohnung leben.
Also
ist ja schon auch ein bisschen, also schon ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen.
Ich könnte schon, ne? Aber ich weiß nicht, ich mag es nicht so irgendwie. So.
Also ich kenne viele Erwachsene.
Die es bevorzugen, alleine
genau,
zu wohnen.
Genau, die sagen würden so, ich bin erwachsen, ich brauche meinen Freiraum. Hm. Ich will nicht, dass da jetzt irgendein anderer Mensch mir sagt, oh, mach deine Musik leiser oder so.
Ja.
Hallo? Wofür bin ich denn hier volljährig geworden? Ja, nee, für mich Horror. Horrorvorstellung, alleine. Oh Gott.
Also die Sache ist, wenn ich selber unternehme ich immer so viel, so mit anderen Menschen. Und deswegen wohne ich halt gern mit anderen Leuten, weil ich habe immer so jemanden da, aber ich muss jetzt nicht die Person beschäftigen. So ein ist da, aber halt auch nicht. Also, keine Ahnung. Ja, also wenn, würde ich sagen, auf jeden Fall keine Phobie, sondern ich mag es einfach nicht so gerne, würde ich sagen, bei mir.
Ja.
Die Frage fand ich auch noch interessant von Hannah. Welche Rolle spielt die Angst vor Einsamkeit in der Monophobie? Also es gibt natürlich einmal, dass man nicht möchte, dass man jetzt gerade alleine ist, aber hat man auch so Angst, dass man einsam ist, zum Beispiel in der Zukunft, dass man niemanden findet oder einfach einsam ist?
Also aus meiner Sicht eine große, weil, wie gesagt, es sind irrationale Gedanken, die ergeben keinen Sinn, aber du projizierst dann dein Jetzt immer auf dein Später. Also du denkst dir, weil ich jetzt alleine bin und weil es mir jetzt super schlecht damit geht, allein zu sein, aus irgendeinem Grund kommen dann so Gedanken, ja, und das wird bis an dein Lebensende sich nicht mehr ändern. Oder ja, wie gesagt, halt diese Gedanken so, alle, niemand möchte mit dir überhaupt Kontakt haben. Und wenn du, ich glaube, das ist nämlich auch richtig schwer als Single, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, aber ich glaube auch gerade Menschen mit einer Monophobie sind sehr darauf erpicht, immer einen Partner zu haben, weil du dann weniger alleine bist. Und ich glaube, wenn man Single ist und alleine ist und eine Monophobie hat, dann kommen schnell Gedanken in den Kopf, so du wirst dein Leben lang Single sein, du wirst alleine sterben, du wirst eine einsame alte Omi und keinen Kontakt zur Außenwelt haben und alles wird ganz schrecklich. So. Aber das sind halt keine Gedanken, die du dir so machst, so absichtlich, so wo du denkst, ah ja, gute Idee, sondern es sind halt so super unterschwellige Gedanken, die in deinem Kopf kreisen, wenn du halt so eine negative Verstimmung hast, die natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Also so natürlich, nur weil jetzt gerade deine drei Freunde, die du angeschrieben hast, in dieser Minute nicht antworten, heißt es nicht, dass sie dir nie wieder antworten werden. Aber irgendwie solche Gedanken hat man dann einfach irrational.
Gut, das waren dann erstmal eure Fragen zu dem Thema. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr uns die gestellt habt. Und auch Dankeschön, Ari, dass du ja hier warst und die mit beantwortet hast. War super interessant.
Ja, ich habe mir jetzt noch für Mayna eine kleine Blitzfragerunde überlegt. Und zwar habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen rausgeschrieben, die sie mir jetzt ganz schnell beantworten muss. Und dann können wir noch kurz darauf eingehen. Und ja, ich dachte, das ist nach so einem schweren, vielleicht auch für einige sehr traurigen Thema, nochmal ein schöner, fröhlicher Abschluss. Also, Mayna.
Okay, bin ich gespannt.
Lieber Kino oder ein Filmabend zu Hause?
Filmabend zu Hause.
Filmabend zu Hause, ja. Bin ich sogar bei dir, tatsächlich. Aber
auch so mit Leuten. Also
ja,
so,
ja, genau. Genau,
so ein chilligen Zuhause.
Ja, Tag oder Nacht?
Tag.
Auch. Wir sind uns da bis jetzt ja einig. Lieber in der Bibliothek oder zu Hause lernen?
Ach, das muss ich ja schnell beantworten. eigentlich zu Hause. Mhm. Aber mittlerweile spiele ich tatsächlich mit den Gedanken, in die Bibliothek zu gehen, weil ich finde es immer so schwer, zu Hause zu lernen, weil ich so vieles zu Hause mache. Ich lerne zu Hause, ich mache Social Media zu Hause und habe jetzt auch ein bisschen viel Sport zu Hause gemacht. Also ich habe halt keinen Grund rauszugehen so. Und deswegen denke ich so, eigentlich Bibliothek jetzt.
Ja, ich lerne auch lieber zu Hause. Für mich ist es tatsächlich irgendwie traurig, in der Bibliothek zu sitzen. Und da sitzen überall andere Menschen, aber man darf nicht reden. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das macht mir wieder Angst, so in einem Raum zu sitzen mit Leuten und niemand redet miteinander. Das ist so komisch für mich.
Ja, das finde ich interessant, weil mich motiviert das so ein bisschen. Ich denke so, ja, die sind fleißig. Okay, ich will auch fleißig sein. Ich gehöre dazu.
Das also, schon, aber ja. So, du kannst nicht einfach so anfangen, mit irgendjemandem zu reden, weil dann alle pscht und dann...
Das ist schade, ja.
Präsenz oder online? Lehre, also Uni.
Also eigentlich online? Online, ich sag online.
Ja, nee. Präsenz. Ich freue mich richtig darauf, jetzt nach, ich glaube, 3 Online-Semestern, jetzt endlich mal wieder ein Präsenzsemester zu haben, Menschen kennenlernen. Doch.
Also ich finde die Freiheit so cool, wenn ich so die ganzen Dokumente habe. So, ich kann selbst entscheiden, ob ich hingehe oder nicht. Und das, also bei online ist es halt so, ich habe so das Gefühl, dass ich selber so beeinflussen kann, wie schnell ich lerne. Also bei uns war das so, wir haben teilweise Videos bekommen und die konnte ich auf Speed anhören. Und dann hatte ich viel mehr das Gefühl, dass ich zuhöre und ich habe halt weniger Zeit darin investiert, weil es halt schneller geht und ich habe mehr zugehört. Also es war halt effektiver. Aber ich muss dazu sagen, dass ich sehr, sehr gut fand, dass ich halt die ersten 2 Semester halt Präsenz hatte, weil ich halt Leute kennengelernt habe. Das heißt, ich war nicht alleine, ich konnte immer mit jemandem schreiben oder über ein Thema reden. Deswegen, also die ersten 2 definitiv nicht online. Und danach fand ich es halt schon entspannt. Einfach, weil ich auch umziehen konnte. Also es hatte sehr viele positive Effekte für mich. Ich konnte mit meiner Schwester zusammenziehen.
Lieber alleine verreisen oder mit Freunden?
Mit Freunden.
Definitiv, ja. Obst oder Gemüse?
Obst.
Okay. Nee, Gemüse. Ich bin generell mehr so salzig als süß. So
ich liebe
in
süß.
Allen Bereichen. Serien oder Filme?
Serien.
Ja.
Die sind so, die machen so süchtig.
Ja.
Und man fühlt die Charaktere viel mehr, weil das einfach Verbindung.
Auf jeden Fall, finde ich auch immer. Ich finde beim Film, vor allem jetzt, wo es so viele Serien gibt, wo man so viele Serien geguckt hat, dann, wenn man jetzt wieder einen Film guckt, denkt man sich so nach 40 Minuten so, ah, okay, jetzt langsam werde ich warm mit dem Film und dann ist er einfach direkt wieder vorbei. Und dann denkst du dir so, Kaffee oder Tee?
Tee.
Kaffee. Trinkst du jeden Tag Tee?
Nee, also tatsächlich, ich mag Kaffee auch super gerne. Ich gehe auch so Starbucks mittlerweile, Frappuccino. Aber tatsächlich trinke ich mehr Tee, einfach weil ich denke so, Kaffee macht halt so süchtig und das mag ich nicht so. Deswegen bin ich so ein Tee. Aber ich glaube, wenn die Sucht nicht gäbe, wäre ich Kaffeetyp.
Definitiv. Okay. Sommer oder Winter?
Sommer.
Ich auch. Lieber bestellen oder essen gehen?
Essen gehen.
Was isst du gerne? Was sind so deine Lieblings...
Ich gehe super gerne japanisch essen, also Sushi. Ich war letztens All You Can Eat Sushi essen, das war so gut.
Ja, ich mag auch die asiatische Küche generell sehr gerne. Also Thai, Chinesisch, Japanisch. Schmeckt mir alles sehr gut. Aber tatsächlich bestelle ich mehr, als dass ich essen gehe. Also...
Ich finde, oftmals beim Bestellen hatte ich so oft Sachen gehabt, die nicht gut schmecken. Also irgendwie habe ich da nicht so die... Ich weiß noch nicht, wo ich so richtig bestellen muss, damit ich was auch was Gutes bekomme.
Also, ich habe da gleich mal was für dich.
Okay, sonst. Okay.
morgens oder abends duschen?
Abends.
Abends?
Ja.
Oh, interessant. Ich bin auch eher Abends-Nachmittagstyp, aber voll viele sind ja so, nee, morgens nach dem Aufstehen, sonst komme ich nicht aus dem Bett und
oh,
so.
Oh, nee.
Echt?
Ja, okay. Abends, ich finde es so ein schöner... Ende. Mhm. So, man ist so entspannt.
Man hat alles getan für den Tag, geht duschen, legt sich ins Bett. Ja, finde ich auch. Pizza oder Pasta?
Pizza.
Wenn ich eins von beiden, also wenn ich das andere dann nicht mehr essen dürfte, dann wäre ich, glaube ich, bei Pasta, weil es einfach so viele verschiedene Varianten gibt. Mhm. Also, ob man jetzt Arrabbiata isst oder Aglio Olio oder Pesto oder wie auch immer. Und bei Pizza esse ich schon oft einfach die gleiche.
Das stimmt. Also, Nudeln kann man durchgehen, also immer mal wieder. Pizza mal. Genau. Aber Pizza mag ich mehr als Nudeln.
Döner oder Burger?
Dann nehme ich Döner. Das war voll schwer.
Okay, ja, ich glaube, ich bin bei Burger, weil ich esse sehr viel vegan momentan auch und das kann man einfach besser mit einer Gemüsebulette dann. Und Döner vegan ist immer so eine Sache.
Stimmt.
Schon eher schwierig. Ja, Meer oder Pool?
Meer.
So wegen der Gesamtsituation, man fühlt sich mehr im Urlaub.
Genau.
Ja, kann ich verstehen, aber ich bin tatsächlich eher ein Poolmensch, weil ich diesen Sand auf der Haut, das kann ich nicht ab. Ich mag das, ich finde das Gefühl ganz schrecklich und ich glaube, 80% der Zeit, die ich am Strand verbringe, verbringe ich damit, darüber nachzudenken, wie ich möglichst wenig Sand an mir haben kann.
So an den Füßen, ganz schwierig, ja.
Ja, deswegen am Pool bin ich entspannter.
Ja, definitiv.
Ja, das war's.
Ja, schön, schöne Fragen. Ja, dann war es auch mit dem Podcast. Dann nochmal ein riesen Dankeschön an dich.
Dankeschön an dich für die Einladung.
Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Wir hören uns im nächsten Podcast. Bye!